gestattet mir vor der Predigt eine kleine persönliche Bemerkung zu Daniels Einführung. Du hast von Petrograd und von Moskau gesprochen. Leute, geht nicht nach Petrograd und nicht nach Moskau, wenn ihr Herrlichkeit sehen wollt. Denn beide Städte liegen nicht unter der Hand unseres Herrn, sondern im Schatten eines Wahnsinnigen, der dieses ganze Land überschattet. Und ich denke, diese Finsternis wollt ihr nicht sehen. Wenn ihr wirklich in dieser Welt Herrlichkeit sehen wollt, dann steigt hinauf nach Zion, dann geht an den Bach Kidron, steigt auf den Ölberg und steigt auf Golgatha und öffnet eure inneren Augen. Dann werdet ihr Herrlichkeit sehen in dieser Welt. Wir wollen fortfahren in unserer Betrachtung des Lukas-Evangeliums, sind mittlerweile im 20. Kapitel angekommen, sogar schon ziemlich am Ende. Und lesen dort zuallererst aus Vaters Buch die Verse 27 bis 44. Da heißt es, Vers 27, es kamen aber einige der Sadduzäer herbei, die einwenden, es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn und sagten, Lehrer, Mose hat uns geschrieben, wenn jemandes Bruder stirbt, der eine Frau hat und kinderlos ist, dass sein Bruder die Frau nimmt und seinem Bruder Nachkommenschaft erweckt. Es waren nun 7 Brüder, und der erste nahm eine Frau und starb kinderlos, und der zweite, und der dritte nahm sie, und so ging es weiter. Aber alle 7, sie hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt aber starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wessen Frau von ihnen wird sie sein? Denn die 7 hatten sie zur Frau. Und Jesus sprach zu ihnen, die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet. Die aber, die für würdig gehalten werden, jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten, heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferweckt werden, hat auch Mose beim Dornbusch angedeutet, denn wenn er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn leben alle. Einige der Schriftgelehrten aber antworteten und sprachen, Lehrer, du hast gut gesprochen, denn sie wagten nicht mehr, ihn über irgendetwas zu befragen. Er aber sprach zu ihnen, wie sagen Sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Und David selbst sagt im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. David also nennt ihn Herr. Und wie ist er sein Sohn? Liebe Geschwister, wir haben heute 2 wesentliche Fragestellungen vor uns, die zusammen mit 3 weiteren einen Kern des Evangeliums bilden. Es sind neben der Frage nach der Vergebung, der Frage nach der Berufung und der Frage nach der Heiligung die Fragen nach der Auferstehung und nach dem Christus. Nun ergeben sich die beiden Fragestellungen in unserem heutigen Text dem Verständnis nach in einer umgekehrten Reihenfolge. Denn die Frage nach der Auferstehung wird Jesus von den Sadduzäern gestellt, die nicht an die Auferstehung glauben und Jesus mit ihrer Frage in Erkenntnisnot, in Erklärungsnot bringen wollen. Dass sie das nicht konnten, ärgert sie sehr, und um dieses Empfinden ihrer eigenen Fehlhaltung zu vertiefen, stellt nun Jesus den anwesenden Schriftgelehrten die Frage nach dem Christus, auf die sie ebenfalls keine Antwort haben. Es ist ihnen nicht klar, dass die richtige Antwort auf die 2. Frage bereits die feste Basis für die Beantwortung der 1. Frage ist und den fehlenden Auferstehungsglauben der Sadduzäer ins Licht Gottes stellt. Wie schon in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Hohepriestern nach der Tempelreinigung, die uns vor einigen Wochen von Mike erschlossen wurde, stellt der Herr sie zusammen mit den Sadduzäern in ihren Irrtümern. Er tut es auch hier wieder mit einer Gegenfrage, die klarstellt, dass man den Christus erkannt haben muss, um die Frage nach der Auferstehung richtig beantworten zu können. Denn ohne Christus gibt es keine Auferstehung zum Leben, sondern nur die Auferstehung zum Endgericht, zum ewigen Tod aller Sünder, also im Prinzip aller Menschen. Um das zu begreifen, müssen wir der Argumentation von Paulus folgen, die er uns in 1. Korinther 15 in den Versen 12 bis 26 hinterlassen hat. Da heißt es: Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Wenn ihr ein wenig hierüber nachdenkt, dann werdet ihr feststellen, dass wir keine falschen, sondern wahrheitsgemäße Zeugen Gottes sind, denn wir wissen ja, dass Christus auferstanden ist. Wir wissen aus den biblischen Berichten, dass er nach seiner Auferstehung vielen erschienen ist, dass er mit vielen geredet hat, dass er mit vielen mitgegangen ist und sogar mit ihnen gegessen hat. Ein eindrückliches, unwiderlegbares Zeichen von Leben. Also, Christus ist auferstanden und lebt. Und Paulus gibt uns im Weiteren die Erläuterung dazu. Denn da heißt es weiter im Korintherbrief: Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Warum ist das so? Warum wären wir da die elendesten? Weil wir dann in diesem Leben keine Hoffnung auf das zukünftige Reich Christi haben könnten. Weil wir dann nur die Hoffnung haben könnten, dass sich unser Los in dieser Welt verbessert. Aber das wird es nicht. Doch Paulus hat im Weiteren die rechten Worte des Trostes für uns. Wir lesen weiter im Korintherbrief: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gemalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Wenn wir also für uns zu einer klaren Beantwortung der beiden Fragen kommen wollen, müssen wir uns zuerst der Frage nach dem Christus zuwenden, um eine Grundlage für die Antwort auf die erste Frage zu legen. Denn wie wir schon feststellten, ohne Christus gibt es keine Auferstehung. Keine Auferstehung zum Leben. Lesen wir dazu noch einmal den entsprechenden Abschnitt in unserem heutigen Lukas-Text, die Verse 41 bis 44. Da heißt es ab Vers 41: Er aber sprach zu ihnen: Wie sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Und David selbst sagt im Buch der Psalmen: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. David also nennt ihn Herr. Und wie ist er sein Sohn? Aus diesen vier Versen ergeben sich fünf Fragen. Erstens, wer ist der Christus? Zweitens, wer ist David? Drittens, wer ist der Herr? Viertens, wer ist mein Herr? Und fünftens, wieso ist der Christus Davids Sohn? Wer ist der Christus? Per Definition des Titels Christus ist er der Gesalbte Gottes. Gott salbt Menschen. Also wissen wir, dass der Christus ein Mensch ist. Wir wissen aber auch, dass ein Mensch den Auftrag Gottes an den Christus nicht hätte ausführen können. Denn ein Mensch ist sündig und hätte somit nicht die Sünden der Menschheit tragen und dennoch auferweckt werden können. Daraus folgt, dass der Christus selbst auch Gott sein muss. Wie ist das möglich? Wie kann ein Mensch Gott sein? Nun, der Christus ist von Gott ausgegangen. Das heißt, Gott hat nicht einen Menschen zu Gott gemacht, sondern er selbst ist in seiner eigenen zweiten Person, nämlich dem Sohn, Mensch geworden. Kennt ihr das Bild Gottes, in dem wir geschaffen sind? In dem der Mensch geschaffen ist? Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht? Ich zeige es euch. Wir sprechen über Gott. Wir wissen, dass Gott ein Wesen ist, das drei Personen in sich schließt. Eine erste Person nennen wir Vater. Eine zweite nennen wir Heiliger Geist. Eine dritte nennen wir Sohn. Diese drei Personen sind aufs Engste miteinander verbunden, denn jede von ihnen ist Gott, obwohl Gott ja nur einer ist. Dennoch sind alle drei Personen dieses einen Gottes völlig eigenständig. Das ist das Bild Gottes. Wir sagten ja vorhin, dass wir Menschen im Bilde Gottes geschaffen wurden. Lasst uns das überprüfen. Wir schauen uns also das Bild des Menschen an. Auch der Mensch ist ein Wesen, das drei Personen in sich schließt. Ihr glaubt es nicht? Nun, da haben wir zunächst einmal den menschlichen Geist. So, dann ist da die menschliche Seele. Und dann haben wir noch den menschlichen Leib, der uns dann und wann ja auch sehr spürbar gegenwärtig ist. Auch hier sehen wir die gleiche enge Verbundenheit bei gleichzeitiger Individualität. Diese Individualität zeigt sich besonders eindrücklich in dem Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist, den wir täglich ausfechten und der die Seele krank macht. Wir sehen also, dass der Mensch tatsächlich im Bilde Gottes geschaffen ist. In diesem Bild steht der planende menschliche Geist für den planenden Gottvater. Die empfindende, führende menschliche Seele steht für den empfindsamen und führenden Heiligen Geist. Und der menschliche Leib, der es uns ermöglicht, auf der Erde zu wandeln, steht für den Sohn Gottes, der ja auch selbst Gott im menschlichen Leib geworden ist und über die Erde wandelte. Worin liegt denn jetzt in diesem Bild der Unterschied zwischen dem Abbild und dem Original? Nun, in Gott gibt es keinerlei Unstimmigkeit zwischen den drei Personen der Gottheit. Da ist absolute Harmonie. Alle drei sind von Ewigkeit zu Ewigkeit in völliger Harmonie. Im Menschen hingegen tobt durch die Sünde lebenslänglich der unablässige Widerstreit. Das Fleisch des Leibes verbündet sich mit der Seele in seiner Rebellion gegen den Geist. Die Seele verschanzt sich gegen alles, was ihr unangenehm ist, und sperrt sich gegen die Wünsche des Leibes und gegen die Logik des Geistes. Und der Geist ist stets bemüht, Leib und Seele zu dominieren. Wie konnte nun aber der Mensch Jesus im Leib angesichts all dieser menschlichen Probleme der Christus werden? Die Antwort auf diese Frage ist einfacher, als man denkt. Er hatte keinen menschlichen Vater. Er trug nicht das Erbe Adams in sich, dieses Erbe, das uns alle, jeden Einzelnen von uns, in die ewige Verlorenheit verdammt hat. Um diesen Fluch von uns zu nehmen, sandte Gott seine rechte Hand, seinen einzig geborenen Sohn. Einzig geboren? Sind wir nicht alle Kinder Gottes? Ja, einzig geboren. Denn wir Kinder Gottes sind wiedergeboren. Er sandte ihn, um mit seinem Leiden und Sterben die Sünden der ganzen Welt zu sühnen, und Lob und Preis sei ihm. Wer ist nun also der Christus? Die Antwort lautet: Der Christus ist Gott. Denn Gott wurde im Sohn zum Christus, indem er ins Fleisch kam und der Mensch Jesus wurde, um sterben zu können. Denn so hat er den Auftrag des Vaters erfüllt und alles vollbracht, was nötig war, um den Menschen die Möglichkeit der völligen Vergebung ihrer Schuld zu erwirken. In Hebräer 9, in den Versen 11 bis 12 lesen wir: Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und ist nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Halten wir fest: Der Christus, Jesus, ist ganzer Mensch und ganzer Gott. Nun zu der Frage: Wer ist David? Diese Frage ist mit einem Blick ins Neue Testament schnell geklärt. In Apostelgeschichte 13, in den Versen 21 und 22 lesen wir: Und von da, also von Samuel an, begehrten sie, das ist Israel, einen König. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. David ist also der König Israels, der König jenes Volkes, aus dem 1000 Jahre später der Messias, der Christus, kommen sollte. Auch dies ist unstrittig, denn wenn wir in Apostelgeschichte 13 im Vers 23 weiterlesen, erfahren wir: Aus dessen, also Davids Nachkommenschaft, hat Gott nach Verheißung dem Israel als Retter Jesus gebracht. Folglich darf Jesus mit Fug und Recht als Sohn Davids bezeichnet werden, denn der Same, der die Mutter Jesu hervorgebracht hat, kam aus den Lenden Davids. Halten wir fest: Der Christus Jesus ist Davids Sohn. Die nächste Frage: Wer ist der Herr? Auch diese Frage beantwortet uns die Bibel. In 2. Samuel 7, Verse 18 bis 22 lesen wir: Da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte: Wer bin ich, Herr, Herr? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu gering in deinen Augen, Herr, Herr. Und du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hingeredet, und dies als Weisung für Menschen, Herr, Herr. Doch was soll David noch weiter zu dir reden? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr. Wegen deines Wortes und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan, um es deinem Knecht erkennen zu lassen. Darum bist du groß, Herr, Herr. Ja, niemand ist dir gleich. Und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Wenn David also von dem Herrn spricht, dann spricht er von Gott. Dann spricht er von dem lebendigen, ewigen, einzig wahren Gott, als dessen Knecht er sich selbst sieht. Und wer ist nun in Davids Anschauung mein Herr? Wen stellt David im Psalm 110 direkt neben Gott und gleichzeitig über sich selbst? Es mag uns verwundern, aber er spricht hier von dem Herrn Jesus Christus. Er konnte zwar den Herrn Jesus naturgemäß nicht kennen, aber er kannte die Verheißung des Messias und war sich bewusst, dass dieser über ihm stand. Dass es sich bei der Person, die David hier im Psalm 110 als mein Herr bezeichnet, um den Herrn Jesus handelt, wird im weiteren Text des Psalms kraftvoll belegt. Denn wir lesen in Psalm 110, Vers 4, geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Die Bestätigung unserer These bekommen wir aus dem Neuen Testament. Im Hebräerbrief gebraucht er dort, wo er von dem Herrn Jesus spricht, die Worte Davids aus Psalm 110, um den Messias zu charakterisieren. Wir lesen in Hebräer 7 in den Versen 14 bis 17, denn es ist offenbar, dass unser Herr Jesus aus Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet hat. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenn gleich dem Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und nun zur Kernfrage, um deren Willen wir diese ganze Herleitung unternommen haben. Diese Frage zeigen uns die letzten vier Verse unseres heutigen Textes. Wir lesen noch einmal Lukas 20, Verse 21 bis 44. Da heißt es, er aber sprach zu ihnen, wie sagen Sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Und David selbst sagt im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. David also nennt ihn Herr. Und wie ist er sein Sohn? Hier müssen wir noch einmal ein wenig weiter ausholen. Der Vers 40 hatte mit den Sadduzäern abgeschlossen, die ja den Herrn Jesus nichts mehr zu fragen wagten. Aber jetzt stellt der Herr Jesus seinerseits eine Frage. Lukas sagt uns nicht, wem er sie stellt, aber wenn wir die Parallelstellen in den anderen Evangelien vergleichen, erfahren wir es. Lasst uns dazu Matthäus 22, ab Vers 34 aufschlagen. Wir lesen dort, Vers 34, als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander, und weiter im Vers 41, als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte, was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm, David. Er spricht zu ihnen, wie nennt David ihn denn im Geist Herr? Indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Und Ähnliches berichtet uns auch Markus 12 in den Versen 28 bis 37. Diese Parallelstellen zeigen uns, dass ein stolzer Gesetzesgelehrter dem Herrn Jesus die Frage nach dem größten Gebot stellt, nachdem die Sadduzäer zum Schweigen gebracht worden sind. Im Anschluss an seine Antwort auf diese letztgenannte Frage nach dem größten Gebot sprach der Herr zu ihnen. Das heißt, zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Wie sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Der Herr Jesus stellt in unserem heutigen Text fest, dass David selbst den Psalm 110 geschrieben hat. Somit haben wir die höchste Autorität für unseren demütigen Glauben an David als Verfasser dieses Psalms. Damit können wir die widersprechenden Meinungen der liberalen Theologen mit aller Entschiedenheit zurückweisen. Es steht also unverrückbar fest, dass David tatsächlich selbst diesen zeitlos wichtigen Vers in Lukas 20, Vers 42 bis 43 notierte. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Sohn Davids, das war zur Zeit Jesu ein ganz allgemein bekannter Titel für den kommenden Messias. Wir sehen das an vielen weiteren Belegstellen bei Lukas, wie zum Beispiel in Lukas 1, Verse 32 bis 33, wo es heißt, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Oder auch an einer weiteren Stelle in Lukas 18 in den Versen 38 bis 39, wo wir lesen, sie verkündeten ihm aber, dass Jesus der Nazaräer vorübergehe. Und er rief und sprach, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen solle. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die Frage ist ja aber, kann Jesus gleichzeitig sowohl Davids Sohn als auch Davids persönlicher Herr sein? Also nicht nur ein größerer Eroberer als David, sondern so sehr erhaben, dass selbst Israels größter König seine Herrschaft anerkennt. Hier geht es um die Kernfrage Israels. Hier geht es um die Verwerfung ihres Messias durch das Eigentumsvolk Gottes. Der Messias ist nicht lediglich ein König unter vielen in der Linie Davids. Er ist sowohl die Wurzel als auch das Geschlecht Davids. Denn wir lesen in Offenbarung 22, Vers 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Wir haben uns zu Beginn der Predigt das Bild vergegenwärtigt, das uns die Dreifaltigkeit Gottes nahebringt. Und wir haben diesem Bild die Konstruktion gegenübergestellt, in der der Mensch im Bilde Gottes geschaffen wurde. Außerdem wissen wir, dass Christus gleichzeitig sowohl ganzer Mensch als auch ganzer Gott ist. Denn wir lesen in Johannes 1, in den Versen 1 bis 2, Vers 14, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und weiter in 1. Timotheus 2, Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus. Damit haben wir die Antwort auf die Frage, wie der Christus Davids Sohn und Davids Herr sein kann. Der Christus Jesus ist in seiner Eigenschaft als ganzer Gott Davids Herr. Der Christus in seiner Eigenschaft als ganzer Mensch ist Davids Sohn. Wir halten fest, Christus Jesus ist ganzer Gott und ganzer Mensch. Er ist sowohl die Wurzel als auch das Geschlecht Davids. Als ganzer Gott ist er Davids Herr, als ganzer Mensch ist er Davids Sohn. Bleibt uns noch zu überlegen, wieso es ohne Christus keine Auferstehung geben kann. Schlagen wir dazu noch kurz auf, was Christus Jesus selbst über die Auferstehung sagt. In Johannes 11, Verse 25 bis 26. Jesus sprach zu ihr, zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Das bedeutet, wenn Jesus der Christus ist und Jesus die Auferstehung und das Leben selbst ist, dann ist ohne Christus Jesus eine Auferstehung zum Leben unbestreitbar nicht möglich. Ganz zu Beginn der Predigt haben wir über die umgekehrte Reihenfolge der Fragen gesprochen. Nachdem wir jetzt zweifelsfrei festgestellt haben, dass der Herr Jesus Christus sowohl Davids Sohn ist als auch sein Herr und die Auferstehung und das Leben selbst ist, können wir uns der Beantwortung der Frage der Sadduzäer nach der Auferstehung nähern. Lasst uns dazu zunächst einmal die Sekte der Sadduzäer ein wenig näher betrachten. Es liegt nicht sehr viel zuverlässiges Wissen über die Sadduzäer vor. Antike Quellen wie die Mischna oder Flavius Josephus waren ihnen gegenüber feindlich eingestellt. Das Neue Testament verknüpft sie mit der Familie des Hohepriesters und anderen mächtigen Priesterfamilien in Juda, was wir in Apostelgeschichte 5, Vers 17 nachlesen können. In der Zeit des Neuen Testamentes hatten sie wahrscheinlich eine Mehrheit im Hohen Rat. Weil das Volk aber die Pharisäer bevorzugte, war ihr Einfluss wohl eingeschränkt. Viele, wenn auch nicht alle Priester, waren Sadduzäer. Aber es scheint so, dass alle Sadduzäer Priester waren. Lukas gibt uns in der Apostelgeschichte mehr Auskunft über den Einfluss und die Glaubenssätze der Sadduzäer als jeder andere Schreiber des Neuen Testamentes. So schreibt er in Apostelgeschichte 4, Verse 1 bis 2: Während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung der Toten verkündeten. Und in Apostelgeschichte 5, Vers 17: Der hohe Priester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt. Und in Apostelgeschichte 23, Verse 6 bis 8: Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil von den Sadduzäern, der andere aber von den Pharisäern war, rief er in dem Hohen Rat: Ihr Brüder, ich bin Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern. Wegen der Hoffnung der Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Als er aber dies gesagt hatte, entstand ein Zwiespalt unter den Pharisäern und den Sadduzäern, und die Menge teilte sich. Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen beides. Aber in diesen vier Versen in unserem heutigen Text ist es das einzige Mal, dass er sie, also Lukas, in seinem Evangelium erwähnt. Er teilt uns also mit: Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen beides. Die Sadduzäer glaubten, dass nur die Schriften des Mose verbindliches Gesetz darstellten, und verwarfen völlig die mündlichen Überlieferungen, die den Pharisäern doch so wichtig waren. Es ist wahrscheinlich, dass sie an die völlige Vernichtung des ganzen Menschen bei seinem Tod glaubten. Und Flavius Josephus bestätigt das. Obwohl er, Josephus, aus einer aristokratischen Priesterfamilie stammte, schloss er sich als 19-Jähriger den Pharisäern an. Besonders bemerkenswert finde ich bei der ganzen Auseinandersetzung zwischen dem Herrn Jesus und den Sadduzäern, dass er ihnen gegenüber nur aus dem Pentateuch, also der Tora, den fünf Büchern Mose, zitierte, da sie ja nur diese anerkannten und so auf ihrem eigenen Feld geschlagen werden konnten. Es ist eine ernste Sache, wenn wir Folgendes bedenken: Die Priester, die Bewahrer und Lehrer des Gesetzes, waren in jener Zeit Sadduzäer. Ausgerechnet sie hatten den Auftrag, Gesetzesübertreter zu richten. Das sollte uns daran erinnern, dass man in den höchsten religiösen Ämtern auch in unserer Zeit Menschen findet, die jede maßgebliche Wahrheit der Schrift leugnen. Die schärfsten Angriffe auf die göttliche Inspiration und auf die Irrtumslosigkeit der Bibel sind von den höchsten Stellen kirchlicher Hierarchie geführt worden. Theologische Ausbildungsstätten wurden zu Brutstätten des Unglaubens. Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts nannte man die Bibelkritik noch Modernismus. Dabei ist sie gerade so modern wie die Sadduzäer. In unserem heutigen Text geht es um die Fangfrage, die die Sadduzäer dem Herrn Jesus stellten. Sie lauteten: In der Auferstehung nun, wessen Frau von ihnen wird sie sein? Denn die sieben hatten sie zur Frau. Sie bedienten sich dabei einer jüdischen Standardprozedur, die auch heute noch bei vielen jüdisch-orthodoxen Debatten Anwendung findet. Man beruft sich auf die Schrift und konstruiert zur Veranschaulichung eine Geschichte darum herum. Dabei verlieren sie oft aus dem Blick, dass die Heilige Schrift Wort Gottes ist und nicht menschlichen Maßstäben folgt. Hier bezogen sich die Sadduzäer auf das mosaische Gesetz. Es regelte in dem beschriebenen Fall, dass der überlebende Bruder seinem verstorbenen kinderlosen Bruder mit dessen Frau Samen erwecken und diesem den Namen des Verstorbenen geben musste. Mose legte es darum so fest, damit dessen Name nicht ausgelöscht werde. Und etwaiger Ungehorsam des überlebenden Bruders war mit einer überaus demütigenden Strafe belegt. In den entsprechenden Gesetzespassage in 5. Mose 25, in den Versen 5 bis 10, heißt es: Wenn Brüder zusammenwohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, dann soll die Frau des Verstorbenen nicht auswärts einem fremden Mann angehören. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe vollziehen. Und es soll geschehen, der Erstgeborene, den sie dann gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit dessen Name aus Israel nicht ausgelöscht wird. Wenn aber der Mann keine Lust hat, seine Schwägerin zu nehmen, dann soll seine Schwägerin ins Tor hinaufgehen zu den Ältesten und soll sagen: Mein Schwager weigert sich, seinem Bruder den Namen in Israel aufrechtzuerhalten. Er will die Schwagerehe mit mir nicht eingehen. Und die Ältesten seiner Stadt sollen ihn rufen und mit ihm reden. Doch stellt er sich dann hin und sagt: Ich habe keine Lust, sie zu nehmen, dann soll seine Schwägerin vor den Augen der Ältesten zu ihm hintreten und in den Schuh von seinem Fuß abziehen und ihm ins Gesicht spucken. Und sie soll ihm antworten und sagen: So soll dem Mann geschehen, der das Haus seines Bruders nicht bauen will. Und sein Name soll in Israel heißen: Haus des Barfüßers. Die Sadduzäer gaben die ganz ausgefallene Geschichte einer verwitweten Frau von 7 Brüdern zum Besten, bei der alle der Reihe nach starben und die Frau immer noch kinderlos geblieben war. Diese ganze unglaubliche Story gründen sie dann mit der Frage: In der Auferstehung nun, wessen Frau von ihnen wird sie sein? Dies sollte wohl ein Standardargument sein, mit dem sie ihre Kontrahenten zeigen wollten, wie lächerlich die Sache mit dem Auferstehungsglauben doch sei. Der Herr begegnet ihnen in seiner unendlichen Weisheit. Er korrigiert mit wenigen Worten 4 grundlegende Irrtümer der Sadduzäer. Sie irrten sich in ihrer Deutung des Auferstehungsglaubens. In dieser Welt der Zeitlichkeit, in der wir leben, gehört die Ehe zur normalen gesellschaftlichen Ordnung. Die Sadduzäer hatten eine sehr irdisch-weltliche, ja fleischlich-materielle Vorstellung von der Auferstehung, an die sie nicht glauben mochten. Sie dachten sich ein weiter so wie bisher und konnten es sich nicht vorstellen, dass es auch ein Leben außerhalb der gesellschaftlichen Normen geben könnte, die sie kannten. Der Herr klärte sie über ihren Irrtum auf. Er teilt ihnen mit: In der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet. In den Parallelstellen zu unserem heutigen Text in Matthäus 22, 29 und in Markus 12, 24 führt er die Fragestellung der Sadduzäer an sich auf ein Fehlverständnis des mosaischen Gesetzes zurück. So heißt es bei Markus: Jesus sprach zu ihnen: Irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schriften nicht kennt und nicht die Kraft Gottes? Und er erklärt: Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet. Der Herr korrigiert hier den Unglauben der Sadduzäer an die Macht Gottes, der die Toten auferwecken kann. Er korrigiert auch ihre Weigerung, an Engel zu glauben, indem er auf das zugrunde liegende Anliegen der Frage nach dem Wesen der Auferstandenen eingeht. Er erklärt: Die aber, die für würdig gehalten werden, jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten, können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Die Antwort auf die Frage der Sadduzäer versetzte die zeitgenössischen Zuhörer in Bestürzung, wie wir in Matthäus 22, Vers 33 erfahren. Da heißt es, und als das Volk es hörte, entsetzten sie sich über seine Lehre. Wieso entsetzten sich die Zuhörer dermaßen über die Ausführungen des Herrn? Sie waren erschrocken darüber, dass er sich hinsichtlich der Auferstehung nur auf solche Menschen bezog, die im Glauben gestorben sind. Denn er spricht ja hier ausdrücklich von der Auferstehung aus den Toten und nicht von der Auferstehung der Toten, also der gottlos Verstorbenen. Hier lehrt der Herr noch ganz nebenbei, dass Engel real sind und dass sie unsterblich sind und dass sie nicht heiraten. Hierin findet sich allerdings kein Hinweis darauf, dass Familienbeziehungen im Himmel aufgelöst würden. Es ist vielmehr so, dass erst im Himmel ungetrübte Beziehungen und ungeteilte Hingabe auf ewig bestehen werden, und zwar zwischen allen. Und nun legt der Herr eine der in den Synagogen am häufigsten zitierten Schriftstellen, 2. Mose 3, Vers 6, korrekt aus. Da heißt es, und er, Gott, sprach weiter zu Mose, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Der Herr liefert hier einen Schriftbeweis für die Auferstehung mit Hilfe der Szene, die Mose beim brennenden Dornbusch erlebte. Gott redete dies zu Mose zu einem Zeitpunkt, als Abraham, Isaak und Jakob längst verstorben waren. Er sprach aus dem brennenden Busch mehrere hundert Jahre nach dem Tod der Erzväter und doch sagte er nicht, ich war der Gott Abrahams. Gott offenbarte Mose am Dornbusch die Bedeutung des unumschränkten Ich Bin. Wisst ihr, tote Dinge, die kein Leben in sich tragen, können einen Schöpfer haben. Aber nur lebendige Menschen können den lebendigen Gott kennen. Ich bin der Gott Abrahams, bedeutet eigentlich, ich bin sein Gott heute und ich war sein Gott gestern und ich werde sein Gott morgen sein. Das wiederum bedeutet, dass Abraham immer noch lebt, auch heute. Zwar nicht dem Leibe nach, denn der ist verwest, aber als Geist und Seele eines Gerechten, der einen Auferstehungsleib erwarten darf. Abraham lebt jetzt mit Gott und erwartet, wie auch wir, den Tag, da die Geister der Gerechten in der Auferstehung vollendet werden sollen, wie wir in Hebräer 12, Vers 23 lesen. Dort steht ab Vers 22, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung. Und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter aller. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verheerendes Feuer, ein verzehrendes Feuer. In unserem heutigen Text sagt der Herr Jesus, dass aber die Toten auferweckt werden, hat auch Mose beim Dornbusch angedeutet. wenn er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern von Lebenden. Denn für ihn leben alle. Anders als Matthäus und Markus fügt hier nur Lukas hinzu, denn für ihn leben alle. Das heißt, sie leben im Blick auf Gott. Aus unserer Welt sind sie abgeschieden, sind sie tot. Und wir haben sie aus den Augen verloren, weil wir sie nicht mehr sehen können. Aber sie leben in Gottes Regionen des Lebens. Lasst uns noch einmal zusammenfassen, was wir aus der heutigen Predigt für uns mitnehmen wollen. Erstens, Christus ist auferstanden. Das befestigt unsere Hoffnung auf unsere eigene Auferstehung und bringt uns in die Haltung, unseren Herrn mit Freude zu erwarten. Denn ohne Christus gibt es keine Auferstehung. Zweitens, der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Dieses Bild ist durch die uns innewohnende Sünde verzerrt, geradezu karikiert. Aber wenn wir in Leben und Wandel dem Herrn Jesus Christus immer ähnlicher werden, dann wird uns der Herr dahin führen, dass wir diesem Bild entsprechen, wenn er sein ewiges Reich aufrichtet. Drittens, Jesus Christus ist Gott und Mensch zugleich. Der Herr Jesus Christus ist der einzige Mensch seit dem Sündenfall Adams, der dem Bild vom Bilde Gottes entspricht. In ihm war dieses Bild Gottes zu keinem Zeitpunkt getrübt, verzerrt oder gar karikiert. Deshalb war er in der Lage, als Mensch für die Menschen alle Vergehungen der ganzen Welt zu sühnen. Denn darum konnte ihn der Tod nicht halten, weil er selbst ohne jede Sünde war. Viertens, Jesus Christus ist Davids Sohn und Davids Herr. Christus Jesus ist ganzer Gott und ganzer Mensch. Er ist sowohl die Wurzel als auch das Geschlecht Davids. Als ganzer Gott ist er Davids Herr, als ganzer Mensch ist er Davids Sohn. Fünftens, Christus ist Gott. Gott wurde im Sohn zum Christus, indem er ins Fleisch kam und der Mensch Jesus wurde, um sterben zu können. Denn nur so konnte er den Auftrag des Vaters erfüllen und alles vollbringen, was nötig war, um den Menschen in die Möglichkeit der völligen Vergebung ihrer Schuld zu bringen. Nun ist er zum Vater zurückgekehrt und bereitet uns dort eine Stätte. Und sechstens, in der Auferstehung bleibt alles Irdische zurück. In der Auferstehung werden wir von allem befreit, was an unseren irdischen Leib gebunden ist. Alles, was irdisch, weltlich, zeitlich ist, bleibt auf der Erde zurück. Wir erhalten einen Herrlichkeitsleib, der dem unseres Herrn Jesus Christus gleicht und keine Bindungen an das uns jetzt umgebende Universum hat, das im Brand vergehen wird, zusammengerollt wie ein altes Kleid. Wir werden nie mehr sterben und werden auch nicht mehr heiraten, denn wir alle gemeinsam sind unserem Herrn Jesus Christus vermählt. Liebe Geschwister, lasst uns dem Herrn auf die Predigt mit einem Lied antworten. Ich schlage euch dieses hier vor: Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Amen.